Christian, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast.
Wie lange?
Deep Dive.
Guten Morgen.
Habe ich mir gemerkt vom letzten Mal.
Du bist alleine mit 4 Kindern für 3 Wochen.
Stimmt, mit Hund sind es 4. 3+1. Deswegen liebe Grüße an Sarah. Da freut die sich bestimmt.
Lass uns das thematisieren.
Wir drücken ihr die Daumen, dass das mit ihrer Bachelorarbeit gut läuft.
Was ist so eine Bachelorarbeit? Wie viele Seiten hat es?
Weiß ich nicht. Nein, Grüße raus an Sarah, die soll...
Viel Erfolg.
Viel Erfolg mit deiner Arbeit.
Julius geht's gut, der ist überhaupt nicht überfordert.
Es ist herausfordernd. Ich war wirklich 24 Stunden jetzt mit allen 3 Kindern alleine.
24 Stunden?
Oh, fuck. Ja, ich fühle mich, man sieht es doch, ich bin nur 10 Jahre gealtert. Respekt vor allen Alleinerziehenden. Respekt vor allen Alleinerziehenden.
Ja.
Mit mehr als 2 Kindern.
Mit
jeder, eigentlich mit allen
Formen von Kindern.
Nee, aber ey, Wahnsinn. Gut. Christian, du hast eine gute Nachricht schon beim letzten Mal angeteasert und ich bin sehr gespannt. Es geht um Inder in Deutschland und du meinst nicht den leckeren India Palace, der hier gleich gegenüber ist, bei dem wir so gerne essen gehen, weil es da mittags immer ein Veg-Tali gibt. Ich liebe es.
Nicht pauschal. Es geht vor allem um die Beziehung zwischen Indien und Deutschland und die schließen mit ein, dass Menschen aus Indien auch in Deutschland sind und Deutsche in Indien. Geht um den Blick auf Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Austausch und das starke Wachstum und die hohe Bedeutung der deutsch-indischen Beziehung.
Mhm.
Darum soll es gehen.
Du hast es nicht gewusst und ich wollte es beim letzten Mal nicht sagen, aber ich war ja mal in Indien
für eine längere Zeit. Du hast es mir schon gesagt.
Ja, na Mann, das hat kaputt gemacht. Für einen Monat. Ich war tief beeindruckt. Ich liebe dieses Land, es ist ein tolles Land.
Mein Großvater
ist Inder.
Wäre fast Inder geworden, der wollte auf Mission, der war evangelischer Pfarrer und wollte auf Mission nach Indien in den 50er Jahren, frühen 50er Jahren, aber ging nicht, weil seine Frau nicht tropentauglich gewesen ist.
Was heißt das tropentauglich?
Dass man sehr empfänglich ist für die Krankheiten und nicht die Lebensgewohnheiten und Umstände da gut ertragen kann. Es gibt so einen Test, Tropentauglichkeit. Ich weiß nicht mehr, ob es heute mit moderner so Impfung, ich gucke jetzt immer zu Kathi, ob man das mit modernen Impfmitteln umgehen kann, aber es gibt den Begriff der Tropentauglichkeit.
Wieso könnte Kathi das wissen?
Weil Kathi alles weiß.
Ach,
das ist die nächste Generation, das ist nicht mehr so wie deine Generation.
Nicht so
Generation.
Spezialisiert wie wir.
Nicht so spezialisiert, nein, wir spezialisiert.
Auf jeden Fall,
genau.
Wer, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber oh, guck mal, kennst du dich mit indischen Gottheiten aus?
Ja, das ist nicht Ganesha, aber sie ist auch vom Mikrofon verdeckt.
Ja, warte, da, jetzt.
Ist das eine Katze?
Ja. Nee, das ist Hanuman.
Hanuman?
Ja, kennst du die Geschichte von Hanuman?
Nein.
Kurze Version, Schwester Hanuman krank.
Die Schwester von Hanuman?
Schwester von Hanuman okay, krank.
Oder ist sie eine Krankenschwester Hanuman?
Die Schwester von Hanuman ist krank.
War.
Braucht Kräuter.
Nicht tropentauglich.
Er wird losgeschickt, um diese Kräuter zu besorgen.
Gut.
Und statt einzelne Kräuterchen zu pflücken, reißt er dem Berg die ganze Spitze ab, weil Hanuman als Gottheit vor allem dafür steht, dass er sehr kräftig ist, sehr gutmütig ist, aber seine Kraft nicht mit seiner Kraft umzugehen weiß.
Mhm. Und warum hast du dir das tätowiert auf deinen linken Oberarm?
Das kannst du dir jetzt überlegen.
Hanuman Bertram.
Bertroman.
Hanuman. Sehr schön, wieder was gelernt. Indien ist inzwischen mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen die größte Demokratie der Welt. Auch das hat geopolitische Bedeutung für das, worüber wir oft sprechen, auch internationale Beziehungen. Und ich würde gerne darauf schauen, wie der Stand der Beziehung ist. Was bedeuten die deutsch-indischen Beziehungen? Wie ist das Wirtschaftswachstum, der bilaterale Austausch zwischen Deutschland und Indien? Und ich würde vor allem auch gerne mit dir darüber sprechen, wie sich die Perspektive verändert. Weil das, was mein Großvater machen wollte für die evangelische Kirche, war ja missionieren, also irgendwas mitbringen und Leuten was beibringen. Das hat sich ja komplett geändert
auf die Mission. Glaube.
Genau, naja, nicht nur. Also es ging auch um Berufsausbildung und Menschen so zu zeigen, wie Ausbildungsberufe funktionieren, aber auch das System von dualer Berufsausbildung. Und natürlich geht es bei der christlichen Mission darum, den Glauben zu verbreiten.
Mhm.
Mission ist immer noch ein Kerngeschäft der Kirche, aber es hat sich ja komplett verändert seit den 70er Jahren, dass man nicht mehr Menschen versucht, was beizubringen, sondern dass man im Austausch versucht, was Neues zu entwickeln. Eher, jetzt stark verkürzt. Wir reden nicht über Mission. Heute, okay?
Heute nicht.
Bist du bereit?
Ja.
Was denkst du über Indien? Was fällt dir ein, außer Hanuman, der Inder und deine Zeit in Indien? Warst du im Chakram oder was hast du gemacht?
Veg-Tali. Ich stehe ja total auf Essen. also generell in allen Formen, indisches Essen, klickt bei mir sofort. Was haben wir da gemacht? Wir haben Freunde, die haben dort in der Botschaft gearbeitet in Bangalore. Und
wann warst du da?
2019.
2019. Vor der Pandemie. Vor der Pandemie.
Schwein gehabt, ganz knapp davor. Ja, ganz knapp, wirklich ganz knapp davor. Und wir waren in Bangalore, wir waren in Goa, wir waren in Delhi und in Kerala.
Habt ihr da schon was gemerkt vom enormen Wirtschaftswachstum? Wir sind mittendrin im Bereich Wirtschaftswachstum.
Warte, lass mich, also ja,
es indische gab Wirtschaft damals wächst schon 6-7% pro Jahr.
6-7%, davon können wir uns eine Scheibe abschneiden.
Davon können wir träumen, aber nichts abschneiden.
Kurz Moment, davon können wir uns ja 6-7 Scheiben abschneiden. Was hat man damals gesehen? Vor allem in Bangalore, da sind viele Bürogebäude damals hochgewachsen. Was mir aber ganz besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, war die abartige Armut. Das war wirklich krass. Also es sind wirklich Menschen, die einfach auf der Straße rumliegen.
Noch nicht angekommen bei allen, das Wirtschaftswachstum. Obwohl Indien Großbritannien gerade abgelöst hat im Ranking der größten Volkswirtschaften.
Ja, das glaube ich. Weißt du, wie es sich auf die Bevölkerung verteilt?
Nicht speziell. Ich glaube, okay. Da gibt es eine große, also die Schere ist sehr groß.
Reichen wir nach.
Ja, gerne. Also bis 2027 dürfte Indien zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen. Das heißt, überholen uns, ziehen vorbei und sind dann eine so der potentesten Volkswirtschaften. Dass sie Großbritannien überholt haben, ist natürlich nochmal ein besonderer Moment auch in der Geschichte.
Bitter auch für Großbritannien.
Ja, aber was heißt bitter? Ich meine, du hast ein Land, so, wo 60 Millionen Leute wohnen und eins, wo 1,4 Milliarden leben. Wie sehr, glaubst du, kannst du das aufhalten?
Ich weiß nicht, wie ist denn das mit den Briten? Hängen die dem imperialen Anspruch immer noch nach? Vielleicht ist das dann so Neid.
Ich glaube, also, die haben auch uns gehört. Die sind nur so gut wegen uns. Das weiß ich nicht, ob das so gesagt werden sollte, aber wie sehr hängt irgendjemand irgendwas nach? Das ist jetzt eine große Frage.
Keine Ahnung.
Naja, sie haben immer noch einen König, es gibt immer noch so natürlich die Idee von Großbritannien, fühlen sich nicht so richtig heimisch in der EU, aber ich wollte auch nicht über Großbritannien sprechen. Das ist, glaube ich, eine andere Folge. Jetzt kommt, wird aber interessant. Während das bilaterale Handelsvolumen zwischen Deutschland und Indien massiv steigt, ich sage gleich wie viel, stagniert es mit vielen anderen großen Ländern. Also mit den USA und China haben wir ein Volumen erreicht, was 10-mal höher ist als mit Indien, aber trotzdem nicht mehr wächst. Und im Gegensatz dazu gibt es mit Indien ein starkes Wachstum. Das heißt, die Handelsbeziehungen wachsen. In den letzten Jahren 40% bei den Exporten und 60% bei den Importen. Das heißt, in beiden Seiten wird sehr viel mehr gehandelt. Während gegenüber China ist es geschrumpft im letzten Jahr.
Warum? Also warum stagniert es mit anderen und wächst da?
Naja, es hat einmal politische Gründe mit China natürlich, dass man aufpasst, de-risking, decoupling, dass man versucht, nicht alles auf diese Karte zu setzen, sondern auch mit Nachbarn zusammenzuarbeiten. Und einer der Profiteure davon ist auch Indien, weil man versucht, Handelswege, Lieferketten unabhängiger zu machen, allein von China, weil man Angst hat, dass ein System wie China, was eben keine Demokratie ist, dafür sorgen könnte, dass diese Abhängigkeit auch politisch eingesetzt wird. Und deswegen versucht man am südlichen Rand Chinas Ersatz zu finden und Alternativen aufzubauen. Und außerdem wird das Land entdeckt, also es wächst aus der Armut raus, es modernisiert sich schon sehr lange und wird, glaube ich, anpassungsfähiger auch an westliche Systeme, was Export und Import angeht. Und immer wenn man Wirtschaftswachstum hat, ist in China das Gleiche, entsteht eine Mittelklasse, es entsteht ein größeres so Anspruchsdenken, ein größerer Bedarf an Konsumgütern, Mitteln so des täglichen Bedarfs, dass man irgendwann sich ein Auto leisten kann. Das sind ja alles Dinge, die andere Gesellschaften auch schon durchlaufen sind. Und wo kauft man die Sachen? Gibt immer noch ein hohes so Ansehen für deutsche Produkte zum Beispiel, für deutsche Maschinen, für deutsche Autos. Das sind immer noch Statussymbole. Das sind Dinge, die verlässlich sind, die gerne importiert werden. Und deswegen wächst das Handelsvolumen gegenüber Deutschland. Wäre jetzt meine laienhafte Erklärung. Der Versuch, das irgendwo
einzuordnen. Na gut, ist gekauft. Ist gekauft, okay. Ist gekauft.
Und das wird begünstigt. Also die, ich habe es hier aufgeschrieben, es sind 18,3 Milliarden Dollar wert, die wir nach Indien exportieren pro Jahr, 18,3, ist nur ein Zehntel von dem, was wir zum Beispiel mit China oder den USA haben. Aber wie gesagt,
im Gegensatz. Das ist ja ein Fünftel vom Sondervermögen.
Das ist jetzt eine andere Zahl.
Ja, ich wollte einfach sinnlos Zahlen in Relation setzen.
Es gibt fast 2000 deutsche Firmen, die in Indien investieren und dort Arbeitsplätze auch schaffen und versuchen dort Fuß zu fassen und in den Markt reinzukommen. Fast 2000, es sind 1800 paar zerquetscht. Ich habe das hier alles auch nochmal belegt. Wer sich reinfuchsen will, kann da genauer gucken.
Das muss ich jetzt sagen, es gibt wirklich Leute, die das nachlesen. Mir haben ein paar geschrieben. Bei einer Folge haben sie sich gewünscht, dass du deine Informationen, das haben wir dann getan, dass wir das nachreichen. Aber es gibt wirklich Leute, die ernsthaft an dem interessiert sind, was wir sagen. Nein, aber es ist spannend. Die Leute lesen es wirklich hinterher nach.
Was Zukunftsthemen angeht, wir wollen ja nicht investieren mehr nur in Kohle, Gas und Dinge, die die Umwelt zerstören oder den Planeten kaputt machen. Es gibt seit 2022 eine deutsch-indische Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung. Und das Potenzial muss man, glaube ich, niemandem erklären. 1,4 Milliarden Menschen, da kann man wirklich, glaube ich, Pflöcke einschlagen, je nachdem. Also wenn die alle Elektroautos fahren, wird unser Planet anders aussehen in 30 Jahren, als wenn die alle sich entscheiden, so Verbrenner, vielleicht sogar auch schlecht regulierte oder irgendwie altertümliche Autos zu fahren.
Ich habe 2019, in dem Zeitraum, in dem ich in Indien war, großes deutsches Recyclingunternehmen beraten und habe ein Programm aufgebaut, das hieß damals Global Pioneers, wo wir weltweit geguckt haben, wer sich im Müllmanagement, Müllrecycling hervortut. Und weißt du, was mein größtes Argument war? Deswegen erzähle ich. Damals waren es ungefähr 1 Milliarde Einwohner knapp drüber. Ich meinte, hey Leute, ganz im Ernst, wir sind hier in Deutschland. Wenn irgendjemand in Indien das Müllproblem löst, dann haben wir hier ein echtes Thema, dann ist euer gesamtes Geschäftsmodell hinfällig. Also stell dir vor, für Plastemüll wird in Indien das Problem gelöst. Die haben einen viel höheren Druck, das Problem zu lösen. Es wird so viel Müll erzeugt in Indien. Und wenn du das gelöst bekommst, dass es zum Beispiel rezyklierst, dass es irgendwie thermisch behandelst, wie auch immer, in Indien, dann hast du in Deutschland ein echtes Problem im Geschäftsmodell. Und so haben wir damals, deswegen war ich auch in Indien, uns dort vor Ort Geschäftsmodelle angeguckt.
Siehst du, also mit Blick auf die Zukunft interessant, und wenn wir darüber reden, wo kann die deutsche Wirtschaft, die ja sehr exportgetrieben ist, davon abhängig ist, dass wir Dinge verkaufen im Ausland, noch wachsen, dann ist es ein riesiger Absatzmarkt und einer, der sich vielleicht in Zukunft auch was die Politik angeht, obwohl es auch nicht immer leicht ist, anders entwickeln könnte als andere Staaten ringsdrum rum. Und also wir profitieren auch davon, wenn es den Inneren und Innern besser geht und wenn die sich mehr Konsumgüter leisten können, die irgendwo in Baden-Württemberg oder in Bayern gebaut werden. Machen wir uns nichts vor.
Ich sehe das schon.
Was gibt es in Berlin, was sie kaufen könnten? Außer
Ich wäre jetzt bei Baden-Württemberg geblieben, weil ich sehe dich schon mit so einer Spätzlepresse.
Das lieben die.
Neu-Delhi.
Beide Länder wollen die Partnerschaft vertiefen. Also wirtschaftlich einfach ein hohes Potenzial. Etwas, was eine gute Nachricht ist. Ja, es ist, dieser Austausch wächst, die wirtschaftliche Partnerschaft wächst. Es ist nicht so, wo man sagt, man hat den Peak erreicht und man will eigentlich gar nicht mehr oder man hat Angst vor Repressionen. Guck in die USA, ja, wie deutsche auch Unternehmensführungen sich da einschmeicheln müssen, um überhaupt noch gut durchzukommen. Die Zölle, dann guck nach China, wo irgendwie die Partei mit aufpasst mittlerweile, was da gemacht wird und wie die Unternehmen agieren. Es ist ein riesiger Markt einfach und da dürfen wir uns auch nichts vormachen, das ist einfach wichtig auch für unsere Wirtschaft. Also viel Potenzial. Und dann noch eine Demokratie. Sehr interessant. Regierungsdialog, Austausch, das läuft. Bilaterale Gespräche. Man ist in G20 zusammen.
Sorry, das war ich. Das war sehr unaufmerksam. Das war ich gar nicht.
Es ist die indische Botschaft.
Die indische Botschaft ruft an.
Das indische Tourismusbüro.
Premierminister.
Migration und Modi. Ist der Präsident. Mobilität und Migration zwischen den beiden Ländern. Wir sind im Bereich Gesellschaft. Nimmt rasant zu. Ende 2022 wurde ein deutsch-indisches Migrationsabkommen geschlossen. Visaprozesse für Fachkräfte und Studierende sind vereinfacht worden. Das heißt, man bereitet sich darauf vor, dass mehr Menschen nach Indien kommen können, dass man diese Wege vereinfacht, dass mehr Menschen auch nach Indien gehen können, wenn sie wollen.
Also von uns nach Indien?
In beide Richtungen. Diese Visaabkommen sind ja oft bilateral.
Die sind bilateral.
Genau, dass man nicht nur in eine Richtung erlaubt, sondern begünstigt, was in beide Richtungen geht. Und die Zahl der Inderinnen und Inder in Deutschland hat sich verdreifacht in den letzten 10 Jahren auf 250.000.
250.000?
Verdreifacht.
Weißt du, wo es die größte indische Community in Deutschland gibt?
Nee.
Ich auch nicht. Ich dachte, hätte er sein können.
Nee, weiß ich nicht.
Gibt es bestimmt so Ballungszentren. Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid.
Die Zahl der in Deutschland lebenden Inderinnen und Inder hat sich verdreifacht in den letzten Jahren nach der Pandemie auf 250.000 Euro. Die indische Studierende bilden die größte Gruppe von ausländischen Studierenden in Deutschland.
Ach, verrückt.
Die größte Gruppe. Es gibt keine andere Gruppe, die größer ist. Ja, das heißt größte. 50.000 junge Inderinnen und Inder eingeschrieben an Universitäten in Deutschland. 10-mal so viel wie vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren war es 5.000. Siehst du die Dynamik? Siehst du, dass Statistik eine Bedeutung hat? Also es ist massive. Deswegen ist es eine gute Nachricht, dass dieses Land und dieser Austausch zwischen den Gesellschaften boomt. Und das oft unter dem Radar. Auch, muss man auch sagen, weil es anscheinend wenig Probleme gibt irgendwie. Man hört es selten in den Nachrichten, dass man sagt, okay, gibt es eine Gruppe von Menschen, die abgehängt sind oder die nicht zurechtkommen oder die keinen Einstieg finden oder die verzweifelt sind. Also man hört sehr wenig schlechte Nachrichten und das ist ja leider auch in unserer Zeit das, was man an Nachrichten hört, sind ja oft eher schlechte Nachrichten. Ja, deswegen gibt es diesen Podcast, damit du es weißt. Entwicklungszusammenarbeit.
50.000 indische Staatsbürger in Deutschland.
Nein, Studierende, genau.
Studierende. Und 250.000.
In 200. Richtig.
Schon verstanden.
90% davon in MINT-Fächern.
Das wundert mich wiederum nicht.
Also Bereiche, in denen auch Deutschland händeringend Fachkräfte braucht. Okay. Wie geht's weiter? Entwicklungszusammenarbeit. 2022 hat Deutschland fast 1 Milliarde Euro an bilateraler Entwicklungsunterstützung für Indien zugesagt. Das heißt, man arbeitet gemeinsam daran, diese Beziehungen noch zu vertiefen und das mit auch Geld zu unterstützen und zu unterfüttern, also Dinge aufzubauen, von denen wir langfristig profitieren werden. Das heißt, man unterstützt Berufsausbildung, Gesundheitsförderung in Indien, damit die Menschen, die dann von dort vielleicht zu uns kommen, um zu studieren, unser System vielleicht schon vorher kennengelernt haben. Mhm. Vielleicht nicht vor Ort, aber theoretisch, dass man weiß, ich komme in ein Land, wo es diese Form von Krankenkassensystem gibt und diese Form von Universitäten, ist ja alles ein bisschen anders. Auch das Berufsausbildungssystem in Indien funktioniert ganz anders.
Ist ein richtiges Berufsausbildungssystem in Indien?
Eben nicht. Es gibt ein großes Problem mit Poaching. Die indischen Unternehmen bilden vor allem für ihre spezialisierten Maschinen aus, weil sie Angst haben und diese Maschinen spezialisieren sie auf eine Art und Weise, dass kein anderes Unternehmen ähnliche Maschinen verwendet. Das nennt man Poaching, dass man Poaching. Angst hat davor, dass man jemanden ausbildet. Katharina ist jetzt demnächst als Praktikantin fertig in der EAB,
jede dann so spezialisiert ausgebildet, dass sie nirgendwo hingehen kann.
Nein, das ist nicht Poaching. Poaching ist, dass jedes Unternehmen, jede Botschaft, jede Stiftung in Deutschland Katharina sofort übernehmen kann und sie einsetzen kann, weil sie von uns hervorragend ausgebildet wurde. So ist die Theorie. Und um das zu vermeiden, sagen indische Unternehmen, das, was du bei uns lernst, kannst du auch nur bei uns anwenden. Aha. Und das ist ja nicht so funktioniert zum Beispiel nicht das deutsche Ausbildungssystem. Wenn du hier eine Ausbildung gemacht hast bei Wirt, dann kannst du problemlos bei Siemens einsteigen oder bei BMW als Elektromechaniker oder als was auch
Maschinenführer.
Immer. Maschinenführer. Bis 2030 sollen im Rahmen dieser grünen Entwicklungspartnerschaft, die ich erwähnt habe, 10 Milliarden Euro investiert werden, um das weiter aufzubauen. Also nachhaltig und technologiegetriebene Nachhaltigkeitseffekte so zu generieren. Sehr interessant. Also breites Spektrum. Ich bin eingestiegen mit der Kirche. Auch da gibt es immer noch viel Zusammenarbeit und viel so miteinander. Es ist einfach so ein Ort, an den sich viele Menschen hinsehen. Es ist was ganz Exotisches für viele Menschen immer noch oft. Und es hat etwas so mit kulturellem Interesse an Pilates, an Yoga. Das spielt ja auch im Alltag von immer mehr Menschen auch eine große Rolle. Und auch meditieren, darüber nachzudenken. Wo kommt man her? Was ist man? Buddhismus boomt. Katharina bejaht es. Da muss es stimmen. Also Win-Win durch Migration. Indische Community in Deutschland wächst. Vielleicht gibt es Effekte, die positiv sind auch für unsere Sozialsysteme, wo jeder weiß, die funktionieren einfach nicht mehr, wenn es nur noch alte Menschen gibt und kaum noch junge. Du hast deinen Beitrag dazu geleistet, dass es nicht so ist. Aber
du auch.
Ich auch, aber ich will nicht immer von mir ausgehen. Du hast es ja, du bist ja sogar alleinerziehend. Wochenlang.
Temporär.
Wochenlang. Also. Und wenn wir es schaffen, diese Diaspora in Deutschland vielleicht auch noch besser zu integrieren und mit der zusammenzuarbeiten, dann ist sowas dann auch immer eine Brücke für kulturellen Austausch und für Miteinander. Okay, also Call to Action, informiert euch, schaut euch das an, guckt, wo ihr einen Beitrag leisten könntet, öffnet euch. So wie ich das auch gelesen und verstanden habe, das war ich jetzt, bleiben die so ein bisschen unter sich, die indische Community.
Das hätte ich jetzt auch gefragt. Das ist nämlich meine Vermutung, dass das so ist. Das ist ja mit vielen Communities so, mit vielen asiatischen Communities.
Kann man aufbrechen.
Und sollte man aufbrechen.
Muss man.
Es gibt auch ehrlich gesagt keinen guten Grund, warum das so ist.
Muss man aufbrechen. So, das war der Teil Gesellschaft. Jetzt kommt der dritte, da sind wir durch, Kultur. Austausch durch Tourismus, Dialog von Werten. Jetzt kommen Zahlen, die ich so auch nicht erwartet hätte. Es gibt also People-to-People-Austausch. Menschen müssen einander begegnen, kennenlernen und dann verstehst du auch, oh, die sind gar nicht so anders als wir, haben ungefähr die gleichen Ziele im Leben, wie ich es auch habe. 2023 gab es rund 826.000 Übernachtungen indischer Gäste in deutschen Hotels.
Woher weiß man das so genau?
Weil es erhoben wird, die Staatsbürgerschaft, wenn du dich
in einem Hotel gehst. 826.000.
33% mehr als im Vorjahr.
Also
hast du in Deutschland so Bereiche, wo Sachen um 33% wachsen.
Dieses Unternehmen wächst.
Massiver Boom. Welches Unternehmen?
Dieses hier, Viva Equality, 33% jedes Jahr. Das heißt ja, jeder der indischen, der Inder, die hier lebt oder Inderin, hat von 4 Leuten ungefähr Besuch empfangen.
Kann man so sagen. Von 3. Obwohl, bis 2030 werden 1,6 Millionen Übernachtungen erwartet. Das heißt, man geht davon aus, dass sich das nochmal verdoppelt in den nächsten 5 Jahren.
Hast du ein Verhältnis zu anderen? Also ist das besonders herausstechend bei allen, wenn man so global guckt?
Was heißt das?
Naja, ist das eine Bevölkerungsgruppe, die ganz besonders häufig ist? Weißt du, ich meine? Also, oder gibt es, sagen wir.
Die sind nicht auf Platz 1 der Touristen. Aber es ist so ähnlich wie mit China oder den USA. Die anderen Zahlen stagnieren. Also wir haben, ich glaube, die meisten Touristen in Deutschland kommen aus Spanien, aus den Niederlanden kommen sehr viele, aus den USA, weiß nicht, wie die Zahlen sind, aber also ich sehe, wenn ich Tourismuszahlen angucke, nie Indien recht weit vorne, aber ich sehe auch immer Wachstumsraten oder so auch Stagnationszahlen. Ich glaube, weniger Übernachtungen steigen so stark wie die
aus Indien. 33% ist krass, ja.
Und das ist noch nicht im absoluten die Nummer 1 in allem, was ich gesagt habe, auch bei den Wirtschaftsbeziehungen, aber was man hier sieht, ist halt eine Dynamik, etwas, was halt sehr stark boomt. Okay. Warum ist es gut? Kultureller Austausch führt dazu, dass man auch politisch besser miteinander ins Gespräch kommt, dass man wirtschaftlich gut miteinander ins Gespräch kommt. Ich weiß nicht, Katharina, ob du Bollywood-Filme magst oder indische Filme. Auch die erfahren Zulauf. Es gibt mittlerweile so Bollywood Festivals, Filmfestivals, auch in Deutschland. Ich habe eins hier mitgebracht. Ich finde es gerade nicht, aber so wie du reisen viele Deutsche nach Indien, um da Urlaub zu machen, die Kultur kennenzulernen. Das Gleiche gilt auch für Inder, die zum Oktoberfest gehen, meinetwegen, die hierher kommen. Und das kann man nutzbar machen für den Dialog von Kultur und Werten. Ist also ein Türöffner, Kultur in der Hinsicht, um miteinander ins Gespräch zu kommen und dann in andere Bereiche das zu transferieren.
Ich bin, seit wir in Indien waren, ist unsere ganze Familie total vernarrt an Räucherstäbchen.
Ist es auch was typisch Indisches?
Ja.
Siehst du. Wo habe ich denn? Ich habe irgendwo, es gibt ein Bollywood-Fest. Ich glaube, es ist so in der Nähe von Duisburg oder sowas.
Ich habe eben kurz überlegt, ob es wohl Bochum ist. Bochum-Bollywood.
Kultur. In Stuttgart findet jährlich das größte indische Filmfestival Europas
statt. Direkt um die Ecke von Duisburg.
In Stuttgart findet jährlich das größte indische Filmfest Europas statt.
Ist das ein Hinweis darauf, dass es dort eine besonders große...
Naja, es ist eine Region, die mit MINT viel am Hut hat, eben. Wo auch Weltoffenheit im Bereich so von Technologieunternehmen gelebt werden wird.
Und weil da schließt sich der Kreis zu der Spätzle-Presse.
Also Arthouse, Bollywood-Blockbuster, indische Filme.
Hast du schon mal einen indischen Film geguckt?
Ja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber da war so ein Typ, der gegen Löwen gekämpft hat, das weiß ich noch. Oder gegen einen Elefanten. Das war irgendwie auch ganz lustig. Es ist so ein bisschen klamaukig immer mit dem Tanzen. Es ist nicht mein Genre, aber habe ich auch bei koreanischen, bei chinesischen und japanischen Filmen lange gedacht, bis ich dann welche gefunden habe, die mir gefallen haben.
Okay.
Also so, ich würde es nicht ausschließen. Und ich würde auch nicht dazu neigen, zu sagen, bei 1,4 Milliarden Menschen, dass es so die indischen Filme gibt. Ich bin mir recht sicher, dass es auch alle Arten von Filmen, die es in Deutschland gibt, da gibt. Krimis, einen Tatort, einen schönen, relativ sicher so. Also das zu reduzieren, ist auch etwas, was wir nur tun können, wenn wir uns nicht richtig damit auseinandersetzen.
Ja, das ist eine Form von Rassismus.
Naja, muss man nicht gleich Rassismuskeule
auspacken.
Benennen wir es ruhig. Nein, es ist, das ist, würde ich mich wehren dagegen, das Rassismus zu nennen, aber es ist halt Unkenntnis und dem kann man sehr leicht entgegenwirken, indem man sich einfach mal darauf einlässt, damit beschäftigt. Genau, genau. Und was ich, das, die guten Nachrichten, die ich mitbringen wollte und damit endlich auch, mit all den Zahlen, Daten, Fakten. Danke, Katharina, für die Unterstützung beim Recherchieren. Worauf ich hinaus wollte, ist die extrem gute Nachricht, dass da gibt es ein Land, was auch, wenn wir über Demokratie sprechen und Rechtsstaatlichkeit, auch Probleme hat, so wie wir, so wie jedes Land auf der Welt, was irgendwie versucht, möglichst viele Menschen in Entscheidungsfindung einzubinden. Aber es gibt ein brutales Wachstum und ein hohes Potenzial, was noch lange nicht ausgeschöpft ist.
Ich bin dir total dankbar. Das hat bei mir viele schöne Erinnerungen hochgespült an diese sehr schöne Reise nach Indien. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, da sich das einmal anzutun, einmal im Leben. Man kann ja nicht mal sagen, darüber zu fliegen, weil dieses Land ist einfach so verdammt groß. Christian, die Frage, die mir die ganze Zeit auf der Zunge liegt. Du hast vorhin über Yoga und Pilates gesprochen. Wie schaut es da bei dir aus?
Ob ich mich dafür interessiere?
Nicht interessiert. Ob du es praktizierst?
Yoga?
Nein. Pilates?
Nee.
Ayurveda?
Nee. Siehst du aus? Das ist ein Quatsch. Warmes Wasser trinken oder was ist Ayurveda?
Ayurveda, nee, das ist schon eine sehr bewusste Ernährung, eine sehr bewusste Form der Ernährung. Ich glaube, sehr gewürzreduziert und nicht scharf, nicht besonders scharf, sehr körperbewusst. Na gut, hätte ja sein können. Danke, das war ein sehr schöner Ausflug.
Was machst du denn davon?
Weder das eine noch das andere.
Okay.
Aber ich habe immerhin indische Gottheit auf den Arm tätowiert, damit bin ich dir was meine Verbundenheit.
Ich habe die Geschichte mit meinem Opa, dass der dahin ziehen wollte.
Ah ja, das stimmt natürlich. Stimmt natürlich. Ich kram bestimmt auch noch irgendeinen Opa aus, der dahin wollte. Christian, das war sehr schön. Danke dafür. Wir stellen wie immer die ganzen Unterlagen zur Verfügung, womit wir uns ganz langsam dem Ende neigen. Ich werde am Ende dir jetzt noch sagen,
womit ich mich beim nächsten Mal
beschäftige. Ich habe eine sehr schöne brandaktuelle Nachricht gefunden. Und zwar das Göttinger Amtsgericht entschieden, dass das Übermalen von Hakenkreuzen keine Straftat ist. Es gibt in Göttingen ein Bündnis gegen Rechts und die haben in Göttingen Hakenkreuze übermalt, haben die von der Straße entfernt. Das wurde angezeigt als Vandalismus, als Sachbeschädigung.
Von wem?
Vielleicht wäre das ein Indikator. Das klären wir beim nächsten Mal. Aber die gute Nachricht ist, ich weiß, kennst du diese eine ältere Frau, ich probiere die hier reinzubekommen, die seit Jahren durch die Gegend zieht und überall Hakenkreuze und rechtsradikale Schmierereien übermalt und sich immer wieder Prozesse anheizzieht?
Ich habe schon mal davon gehört, von der Story. Kommt die aus Berlin?
Ja, ich glaube, es ist eine Berlinerin. Ich weiß es nicht so genau, aber die Argumentation, die dahinter steht, ist, wenn irgendwo etwas angeschmiert wurde und du schmierst was drüber, dann bist du ja selber an der Sachbeschädigung beteiligt, weil du hast ja auch was drüber geschmiert. Aber gute Nachricht ist, ein Hakenkreuz zu übermalen ist okay. Deswegen würde ich mit dir ganz gerne mal einen Blick auf die Zivilgesellschaft werfen. Wie viele Menschen engagieren sich in Deutschland eigentlich zivilgesellschaftlich? Hast du eine Ahnung? Grobe Schätzung?
Wie viele? Mhm. Absolut. Von den 83 Millionen.
Wie viele sich ehrenamtlich? Grenzt was runter?
Boah, fast. Also 30 Millionen?
Das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich am Wochenende von Katharina Peranitsch, der Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Vorständin, nicht Geschäftsführerin, gehört habe, waren 23, irgendwas. Also es ist eine ganze Menge. Jede vierte Person engagiert sich in Deutschland ehrenamtlich. Und ich glaube, dass das ein guter Moment ist, gerade wenn wir uns angucken, dass NGOs wieder im Feuer stehen und gerade wieder von der CDU die Liste abgefragt wurde, wer eigentlich an diesem Demokratie-Leben-Projekt beteiligt ist und da staatlich gefördert wurde, mal einen Blick auf Zivilgesellschaft und ehrenamtliches Engagement zu werfen und da mal zu zeigen, wie viele das sind und wie viel da gemacht wird. Das werden wir beim nächsten Mal machen.
Sehr gut.
Das ist quasi vom ganz weit weg, ganz lokal. Dankeschön für die schöne Folge.
Danke. Christian.
Danke.
Vielen Dank. Hanuman.
Hanuman. Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.